der Podcast Heldenreise. Heute Männer und ihre Gefühle, der Preis emotionaler Sprachlosigkeit. Ich wünsche wie immer viel Spaß und viele gute Erkenntnisse beim Hören. Männer und der Preis ihrer emotionalen Sprachlosigkeit, so heißt die heutige Folge. Und es ist der Versuch, ein bisschen ja, ein Verständnis dafür zu bekommen, warum es vielen Männern so schwer fällt, über ihre Gefühlswelt zu sprechen, geschweige denn überhaupt wahrzunehmen, was da in ihnen vorgeht. Es ist einfach ein Thema, was mich selbst natürlich persönlich einfach lange beschäftigt hat, was ich aber auch in meiner täglichen Arbeit mit Männern sehe, dass es vielen Männern einfach sehr schwer fällt, das, was sie fühlen, irgendwie einzuordnen, dem zuzuordnen oder daraus abzuleiten, was sie für sich brauchen und das auch auf eine erwachsene Art und Weise zu kommunizieren. Deswegen ist die Folge so ein bisschen der Versuch, ja, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Das wird in seiner Gänze nicht möglich sein. Dafür bräuchten wir viele, viele Folgen wahrscheinlich, aber es ist so ein Versuch, sich dem anzunähern. Ja, man hört immer wieder, Männer können nicht über ihre Gefühle sprechen, Männer sind da einfach unfähig, Männer sind emotional verschlossen, Frauen sind ja viel emotionaler als Männer, das hört man auch sehr häufig, gerade so auf Social Media immer wieder. Naja, man könnte sagen, da ist was dran und irgendwie auch nicht. Also ich glaube, insgesamt greift so etwas viel zu kurz. Na, man muss sich, wenn man sich ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, einfach so ein bisschen mehr differenziert damit auseinandersetzen, weil ich glaube, so einfach ist es nicht, wie schwarz oder weiß das oft so auf Social Media dargestellt wird. Na, wenn man sich ein bisschen ausführlicher mal mit Männern beschäftigt, dann merkt man, es geht oft wirklich gar nicht darum, dass Männer nichts fühlen, sondern es geht vielmehr um den Zugang zu den eigenen Emotionen. Ja, also darum, dass viele Männer einfach nie gelernt haben, sich selbst und ihre Innenwelt zu verstehen. Also das, was sie fühlen, irgendwie in Sprache zu übersetzen und mit dem, was sie fühlen, auch konstruktiv umzugehen. Ja, und das, finde ich, ist ein großer Unterschied. Deshalb möchte ich jetzt die heutige Folge mal bemühen, zu verstehen, warum so viele Männer da solche Schwierigkeiten haben, Worte für das zu finden, was in ihnen vorgeht und wie man hier vielleicht auch einen Anfang finden kann. Ich habe mich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen selbst als Beispiel genommen, weil ich natürlich auch ein Mann bin und da vielleicht auch vielleicht nochmal so ein Verständnis dafür habe, wie es sich auch wirklich anfühlt, wenn man da so manchmal so ratlos ist, was so die eigene Innenwelt angeht. Eine Emotion, die mir gerade so in meiner therapeutischen Arbeit mit Männern, aber auch so aus eigener Erfahrung recht häufig begegnet ist, und das ist auch das, was mir viele Männer so spiegeln, ist, dass eine Emotion Männer ziemlich vertraut ist. Ja, und das ist oft die Wut. Während viele andere Emotionen für Männer deutlich schwerer zugänglich sind, sowas wie Traurigkeit, vielleicht noch Angst schon weniger, Scham auch weniger, Neid vielleicht auch so ein bisschen vorbewusst, Schuld auch ein ganz schwieriges Thema für viele Männer. Na, so ist Wut eine Emotion, mit der können einfach viele Männer was anfangen. Ja, viele Männer, nicht alle natürlich, haben einen recht guten Zugang zu ihrer Wut und gleichzeitig ist Wut anders als bei Frauen auch eine Emotion, die bei vielen Männern, gesellschaftlich viel akzeptierter ist. Also Frauen, die sehr wütend sind, so in der Öffentlichkeit, die werden ja eher so dafür beschämt, während Männer, die durchsetzungsfähig sind, die sich auch so im Alltag einfach schneller aufregen oder so ein gewisses Wutpotenzial mitbringen, das ist bei Männern schon eher akzeptiert. Na, auch so, dass Männer ihre Wut zum Ausdruck bringen, jetzt auf dem Fußballplatz oder im Stadion oder teilweise auch beim Autofahren oder so, das sieht man ja deutlich häufiger auch als bei Frauen. Leider auch, dass sie ihre Wut sehr destruktiv ausagieren. Und damit kommen wir dann auch direkt zu einem Problem, das viele Männer haben, nämlich viele Männer haben ein Thema mit ihrer Wut. Also die haben ein Problem mit ihrer Wut und das lässt sich auch in Zahlen belegen. Also Männer sind in der Gesamtbevölkerung überrepräsentiert bei Gewaltdelikten. Ich habe da mal so ein bisschen nachgeguckt, das sind roundabout 78% aller Gewaltdelikte, die von Männern begangen werden. Und da in dem Zusammenhang muss man natürlich auch erwähnen, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt wird und die überwiegende Zahl der Täter sind Männer. Bevor sich jetzt Männer hier in unser Generalverdacht gestellt fühlen, das ist natürlich nicht bei allen so, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das schon auffällig. Also, ja, dass Männer da grundsätzlich ja eher ein Thema mit ihrer Wut haben als Frauen. Aber warum ist das so? Also das jetzt einfach so in den Raum zu werfen, ich denke, es wäre wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum ist das so? Warum haben mehr Männer ein Wutthema als Frauen? Liegt das jetzt nur an Testosteronwerten? Na, also Testosteron, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, aber das allein erklärt natürlich noch lange nicht, warum manche Männer ein Aggressionsproblem haben und andere nicht. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, alle Männer mit einem hohen Testosteronwert, die hätten alle ein Wutproblem, es ist aber nicht so. Vielleicht schaut man sich in dem Zusammenhang auch nochmal die Symptomatik einer Depression an. Also das finde ich ganz spannend. Also depressive Männer, die haben oft ganz andere Symptome als Frauen. Na, und warum ich das Beispiel jetzt nehme, das wird dann gleich deutlich. Vielleicht einfach mal, ne, also depressive Frauen, die zeigen, wenn sie depressiv sind, oft eher so ein Rückzugsverhalten, die sind ja eher traurig, antriebsgemindert und so weiter, ne? Während Männer eher das Gegenteil sind. Ja? Depressive Männer, die haben eher aggressive Tendenzen, ne? Die sind häufiger gereizt, die haben mehr Wutausbrüche, die sind mehr rastlos, ja? Die arbeiten dann mehr, die flüchten sich mehr in so Tätigkeiten, die haben sogar einen gesteigerten Antrieb, also es ist so ein bisschen atypisch. Ja, oder auch so Substanzkonsum spielt da eine große Rolle. Ne? Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum eine Depression bei Männern oft lange Zeit übersehen wird, weil die noch lange Zeit hochfunktional sind. Ja? Wie, der arbeitet doch noch, wie blöd, ja? So krank kann er doch gar nicht sein. Also depressive Männer bleiben oft hochfunktional, bevor es nicht mehr geht. Ne? Und wenn man das weiß, dann bekommt diese Wut in dem Zusammenhang plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, dann ist sie nicht einfach nur ein Thema, sondern dann ist sie teilweise auch ein Symptom. Ja, dann ist sie ein Hinweis darauf, dass da viel mehr drin steckt als, naja, der hat einfach nur ein Wutproblem, ne, sondern dass darunter vielleicht noch viel mehr verborgen liegt, als den Männern selbst wirklich zugänglich ist. Und hier kommen wir zu einem sehr zentralen Punkt. Geht es bei der Wut, die man bei vielen Männern oft so sieht, wirklich um die Wut oder geht es da um auch noch andere Themen? Mir ist wichtig, jetzt auch an der Stelle nochmal zu sagen, ich will in der Folge nichts, was Männer aus ihrer Wut heraus tun, irgendwie kleinreden oder relativieren oder sagen, naja, jetzt die armen Männer und so weiter. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ein Stück weit zu verstehen, warum das so ist. Nur das an der Stelle, dass das nicht so verstanden wird. Wenn ich so an mich selbst zurückdenke, so an die Zeit, als ich so roundabout 18 bis Anfang oder Mitte 20 war, da war ich wochenends eigentlich ständig unterwegs. Ich war viel draußen mit meinen Jungs und ich war damals in einem Umfeld, in dem Gewalt eigentlich allgegenwärtig war. Wir sind abends losgezogen, meistens so in einer Gruppe von so 4 bis 8 Leuten. Ja, irgendwo haben wir uns eine Flasche Wodka besorgt, dann haben wir irgendwas reingemischt und haben das getrunken und sind dann losgezogen. Zu irgendeiner Hausparty, zu der wir eigentlich gar nicht eingeladen waren oder in irgendeine Zeltdisco. Ja, also ich komme vom Dorf. Da waren das damals so die typischen Anlaufstellen, ja, und die richtigen Clubs sind wir damals nicht reingekommen, also haben wir nach Alternativen gesucht. Und egal, wo wir hin sind, also Stress war immer dabei. Ja, es hat eigentlich immer irgendwann geknallt. Das war fast schon so selbstverständlich. Ja, und damals dachte ich immer, ja, das ist halt so, Stress passiert eben, das gehört dazu. Heute weiß ich, na, wir haben diesen Stress aktiv gesucht. Ja? Wir haben nach Situationen gesucht, in denen wir uns abreagieren konnten. Und die haben wir natürlich auch immer gefunden. Früher dachte ich, das ist normal für Männer. Ja, Männer machen das halt so. Es gehört dazu. Und wir fanden das auch cool. Ja? Aber rückblickend sehe ich, dass in dieser Zeit eigentlich etwas ganz anderes hinter meinem Verhalten gesteckt hat. Ja, ich war eigentlich zutiefst verletzt. Ich kam aus der Familie, der in den Jahren zuvor unglaublich viel passiert war. Mein Vater war gewalttätig, meine Mutter war schwer krank, sie hatte Krebs, ist gestorben, mein Bruder war gestorben, ich hatte mein Zuhause verloren, ich hatte kein Geld, keine Perspektive. Ich wusste überhaupt nicht, was aus mir werden soll. Ich war so richtig, richtig lost. Und was ich damals nicht verstanden habe, ist, eigentlich war ich zutiefst traurig. Ja, traurig über all das, was passiert war, voller Angst vor der Zukunft und vor dem, was noch kommen wird. Und ich wusste einfach nicht, wohin führt mich mein Leben. Ich habe mich total verloren und überfordert gefühlt und ich war auch unglaublich neidisch auf jeden, der es irgendwie scheinbar besser hat als ich. Also Neid ist ein Gefühl, das viele Menschen kennen, ist ein Gefühl, was man, über das man eigentlich nicht gerne spricht, ja, und oft zeigt er sich, oder so war das bei mir und auch bei uns, in so einer destruktiven Form. Ja, also er kann sehr Neid kann ja durchaus was sehr Konstruktives haben, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, okay, keine Ahnung, jemand hat ein geiles Auto, ja, dann kann das auch motivieren, sich anzustrengen und etwas zu erreichen, aber Neid kann eben auch kippen und so eine ganz destruktive Form bekommen. Also vor allem dann, wenn man, ja, wenn sich die eigene Situation so aussichtslos anfühlt, sodass man denkt, also ich komme hier sowieso nie raus. Und genauso hat es sich für mich damals angefühlt und auch für die Leute, mit denen ich damals unterwegs war. Wir waren so in unserem Hass irgendwie so ein, naja, wir haben uns da einfach so eingegraben und haben uns auch in diesem Hass irgendwie wiedergefunden. Ja, wir haben alles gehasst, was scheinbar irgendwie besser als das war, was wir hatten, und haben dann, ja, sind abends losgezogen und haben regelmäßig nach Leuten gesucht, an denen wir uns irgendwie abreagieren konnten, und ja, wir wollten anderen Leuten etwas kaputt machen. Ich glaube, das war das so, da, was so dahinter stand. Aber natürlich hatte keiner so richtig Zugang zu dem, was da eigentlich in uns los war. Ne? Wir hatten das alle tief in uns vergraben. Ich war nicht in Therapie gewesen, um all das irgendwie zu verstehen oder zu verarbeiten oder irgendwie einen vernünftigen Umgang damit zu finden, sondern ich habe einfach etwas gesucht, wo ich all meinen Frust über all die Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist, all die Trauer, all meine Verzweiflung irgendwie kanalisieren konnte. Naja, und da hat mir die Wut geholfen, ja, diese Gewalt, dieses Chaos. Und die Jungs, mit denen ich unterwegs war, naja, das waren alles Jungs, die kamen, wie gesagt, aus ähnlichen Umständen. Und ja, viele kamen aus chaotischen Verhältnissen, aus zerrütteten Familien. Also man sucht sich ja unbewusst auch das, was gut zu einem passt. Und rückblickend würde ich sagen, eigentlich waren wir alles ein Haufen voller trauriger Jungs. Ja, traumatisiert, vernachlässigt, wir fühlten uns abgehängt, nirgends zugehörig. Wir haben uns zwar irgendwie groß und stark gefühlt und irgendwie waren wir aber auch alle völlig alleine. Also wir hatten zwar uns, aber jeder war für sich irgendwie so alleine mit seinem Schmerz. Ja, und keiner hatte aber wirklich Zugang zu dem, was da in ihm los war. Wir waren so voller Wut, voller Hass und darunter eigentlich voller Trauer, Angst, Scham und so weiter. Mittlerweile ist mir eins klar geworden, dass man Gefühle nur lebendig begraben kann. Die gehen nicht weg, nur weil man die wegdrückt oder in sich verschlossen hält, sondern die suchen sich immer Wege über den Körper, über Depressionen, über Hass, Wutausbrüche, ja, sowas Selbstzerstörerisches, Substanzmissbrauch. Ne? Viele Männer, mit denen ich damals unterwegs war, die haben heute tatsächlich ein Alkohol- oder Drogenproblem. Ne? Das ist auch ein Stück weit aus dieser Situation geschuldet, dass sie es nicht geschafft haben, einen gesünderen Umgang mit dem zu finden, was da in ihnen alles so schlummert. Ich hatte da ein bisschen Glück. Ne? Ich habe glücklicherweise irgendwann die Musik gefunden für mich, hatte auch ein bisschen Talent. Ja, das war natürlich ein viel gesünderer Weg, weil ich da angefangen habe, Dinge, die in mir sind, Ausdruck zu verleihen. Man könnte sagen, also Musik war meine Art erste Therapie. Sie hat mir damals wirklich den Arsch gerettet. Mit ihr habe ich geschafft, ja, erstens natürlich so ein bisschen Anerkennung dafür zu bekommen und aber auch dem, was in mir ist, so dieser Wut und dem darunterliegenden so ein bisschen eine Form zu geben. So diesen diffusen Brei, den man so in sich hatte, irgendwie in Worte zu fassen. Das heißt jetzt nicht, dass Musik alleine ausreichen würde, um alles in sich irgendwie zu verstehen oder zu heilen oder irgendwelche Traumata zu verarbeiten. Das sollte erst viele Jahre später passieren, aber es war doch irgendwie ein Anfang und vor allem war es ein viel gesünderer Weg, als rauszugehen und Scheiße zu bauen. Und wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, dann verstehe ich etwas, ja, was ich damals nicht verstanden habe. Die Wut war nicht das eigentliche Gefühl, sie war die sichtbare Spitze. Und darunter war viel mehr. Aber in diese unteren Schichten, da kam ich überhaupt nicht ran. Das wäre viel zu viel gewesen, das hätte mich überfordert. Und genau hier wird es spannend, denn der Zugang zu diesen verletzlichen Gefühlen, den hatte ich aus verschiedenen Gründen nicht. Einmal, weil es wahrscheinlich viel zu viel gewesen wäre, dann, weil ich es aber auch nicht wirklich, also weil dieser Zugang einfach nicht da war. Und vielleicht ist es sinnvoll, sich in dem Zusammenhang mal grundsätzlich zu fragen, naja, wie passiert denn das überhaupt, dass wir heute bestimmte Gefühle wahrnehmen und dass wir das überhaupt benennen können, was ist? Da ist es wichtig zu verstehen, Gefühle entstehen nicht automatisch als klare, benennbare Zustände in uns. Also wenn wir auf die Welt kommen als Säugling, dann wissen wir ja noch gar nicht, welches Gefühl sich jetzt wie anfühlt. Ne, wir wissen nicht, das ist jetzt Traurigkeit oder das ist jetzt Angst oder aha, da habe ich jetzt Hunger. Sondern für einen Säugling fühlt sich das alles noch völlig diffus an. Da ist ein Riesenbrei an körperlichen Zuständen. Da ist Herzklopfen, Enge, Hitze, Drücken, ja, einfach nur körperliche Zustände. Und damit ein Kind im Laufe des Heranwachsens lernen kann, innerlich zu benennen und auch zu unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich was, braucht es ein Gegenüber. Ne? Meist ist das hier die Mutter oder auch der Vater oder einfach eine Bezugsperson, sage ich mal, die das Kind versorgt. Und ja, in der Regel ist das eben zuerst die Mutter, die erstmal das, was da alles aus diesem Kind herausplatzt, irgendwie in sich aufnimmt. In der Fachsprache spricht man ja auch von Containing. Also wenn man sich vorstellt, die Mutter ist wie so ein Container und das Kind, das kann erstmal alles da reinschmeißen. Das kann schreien, strampeln. Ne? Und das sieht man ja bei kleinen Kindern, die sind ja einfach erstmal die merken, die spüren irgendwas und die heulen einfach. Die schreien, ja, die sind wütend oder irgendwie sowas. Ne? Und die Mutter, die muss das, die nimmt das erstmal in sich auf. Ja, und das Kind, das erlebt diesen Sturm an Gefühlen und Zuständen, versteht aber noch gar nicht, was da passiert. So, die Mutter nimmt das auf, die hält das aus, die beruhigt das Kind und gibt das, was das Kind da fühlt, in einer verdaulicheren Form zurück. Na, dann kommen dann so Sätze wie, oh, jetzt bist du aber erschrocken oder ah, da hast du ja Hunger oder oh, das hat dir aber Angst gemacht. Also man markiert diese unterschiedlichen Gefühle. Man markiert dem Kind, also in so einer leicht übertriebenen Form vielleicht, diese Zustände. Und somit bekommen, durch dieses Spiegeln der Mutter, bekommen diese rohen körperlichen Zustände langsam eine innere Bedeutung. Und aus diesem diffusen Brei werden mit der Zeit benennbare Gefühle. Wenn das gut gelingt, entsteht mit der Zeit in einem Kind etwas wie so eine innere Landkarte, so eine innere psychische Struktur. Ja, ich kann unterscheiden, was ich gerade fühle, ich verstehe dieses Gefühl, ja, und ich weiß auch, was es bedeutet und ich weiß auch vielleicht sogar, was ich dann brauche, wenn ich das fühle. Ja, und das ist ganz entscheidend. Also es gibt tatsächlich Menschen, die können den Unterschied zwischen Hunger und Traurigkeit nicht unterscheiden. Also das ist ganz entscheidend, dass ein Kind so etwas lernt und um diese eigene Gefühlswelt innerlich wahrnehmen zu können und ja, um das generell einordnen zu können. Wenn diese Spiegelung aber nicht ausreichend stattfindet, weil Eltern überfordert sind, weil die gestresst sind, weil die vielleicht wütend reagieren oder selbst keinen besonders guten Zugang zu den eigenen Gefühlen haben und gar nicht wissen, was das Kind jetzt gerade braucht und immer den Schnuller in den Mund schieben, obwohl das Kind jetzt vielleicht was ganz anderes braucht, ja, dann kann es passieren, dass manche Zustände nie richtig innerlich verstanden werden. Also die bleiben dann in uns in so einem diffusen Zustand. Die sind zwar da, oftmals sogar auch sehr stark, aber die haben nicht wirklich einen Platz in unserem Inneren bekommen. Und genau da beginnt dann häufig ein Problem, denn Gefühle haben ja einen Sinn, die haben ja einen Signalcharakter. Also Gefühle sind ja dafür da, die zeigen uns, dass wir etwas brauchen. Also man könnte sagen, hinter jedem Gefühl steht ein Bedürfnis. Und ein Gefühl ist ein Signal, das uns zeigen kann, was wir brauchen, um uns psychisch stabil zu fühlen. Also genauso wie Hunger jetzt ein körperliches Signal dafür ist, dass wir Nahrung brauchen, sind Emotionen Hinweise darauf, dass wir psychisch etwas brauchen. Na, Traurigkeit zum Beispiel entsteht dort, wo wir etwas verloren haben. Menschen, eine Hoffnung, ja, ein Bild von uns selbst. Und hinter dieser Traurigkeit steht immer auch das Bedürfnis nach Verbindung, nach Trost, nach jemandem, der uns hilft, diese Last nicht alleine tragen zu müssen, zum Beispiel. Hinter Wut steckt hingegen häufig dass eine Grenze überschritten wurde. Ja, wenn ich mich nicht respektiert gefühlt habe, wenn etwas in mir sagt, so nicht. Also hinter Wut steht ganz oft so das Bedürfnis nach Selbstschutz und Würde. Ja, sie soll uns helfen, für uns einzustehen und so weiter. Ja, und an dieser Stelle wird, glaube ich, auch schon deutlich, warum manche Menschen auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben, eine Grenze zu setzen. Denen fehlt ganz häufig so ein konstruktiver Zugang zu ihrer Wut. Na, also ist aber jetzt Thema für eine andere Folge, da gehen wir jetzt gar nicht hin, sondern wir wollen ja verstehen, warum sich das dann später auch auf die Gefühlswelt so von Männern auswirkt. So, und wenn wir das verstehen, dann wird auch deutlich, warum es so wichtig ist, einen gesunden Zugang zu seiner Innenwelt zu haben, zu seiner Gefühlswelt. Ne, dann fehlt mir dieser Zugang, fehlt mir auch diese innere Orientierung. Wenn ich meine Gefühlswelt nicht kenne, dann erkenne ich auch die Bedürfnisse dahinter nicht. Und wenn ich nicht weiß, was ich brauche, kann ich es weder ernst nehmen noch irgendwie klar kommunizieren. Ja, dann passiert oft etwas, das man in der Psychodynamik agieren nennt. Ja, man handelt blind, ohne zu verstehen, warum man es tut. Also, dass ich damals oft so wütend war und so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, das hat damit zu tun, dass ich nicht verstanden habe, warum ich mich so fühle. Ich habe agiert, ich habe meine Wut ausagiert und eigentlich ging es in der Tiefe um etwas ganz anderes. Und dieses Agieren, das passiert tatsächlich vielen Männern, ja, dass die ins Agieren kommen, obwohl die sich eigentlich nicht gut fühlen, aber die haben keinen Zugang zu dem, was sie fühlen und was sie bräuchten. Und dann gehen die arbeiten oder trinken Alkohol oder machen irgendeinen Scheiß. Hätte ich damals verstanden, worum es eigentlich bei diesem Hass und bei dieser Wut geht, ja, also da ging es noch um mehr, da ging es wahrscheinlich auch um Zugehörigkeit, da ging es darum, jemand zu sein, also da ging es um viel mehr Themen noch, ja, aber erstmal ging es darum, dass etwas nicht verstanden wurde und was nicht verstanden werden kann, das muss agiert werden, also es wird agiert und ja, wenn wir uns mal so viele männliche Lebensläufe anschauen, dann sehen wir genau das. Ja, da ist viel Aktivität, viel Funktionieren, viel Aushalten und wenig inneres Verständnis. Und das ist kein Männer sind halt einfach so, sondern das ist das Ergebnis von dem, was ich gerade beschrieben habe, von vielleicht mangelnder Spiegelung oder dem Ergebnis von Sozialisierung, ne? Wie man als Mann aufwächst. Also, wir haben eben gehört, die Fähigkeit nach innen zu schauen entsteht dadurch, dass man früh lernt, dass das eigene Innenleben relevant ist. Ja, das, ja, also die Gefühlswelt des Kindes wird gesehen, es darf da sein, es wird gehalten, es wird beruhigt, es bekommt Worte. Bei vielen Männern passiert so etwas aber von klein auf nur teilweise. Ja, also schon in der frühen Kindheit ist der Umgang mit Emotionen zwischen Männern und Frauen tatsächlich oft unterschiedlich. Ein Junge, der weint, bekommt schneller Signale wie komm, ist gut, steh wieder auf, ja, du bist doch stark. Ja, manchmal reicht auch schon so ein ungeduldiges Seufzen des Vaters, um zu lernen, für die Seite ist hier wenig Platz. Es muss gar nicht böse gemeint sein. Ja, viele Väter oder auch viele Eltern generell, die haben selbst keinen besonders guten Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt oder sie haben gelernt, dass man da durch muss. Aber für ein heranwachsendes Kind bedeutet das, dass bestimmte Zustände nicht erwünscht sind, dass sie keinen Platz haben. Ja, die verkneift man sich besser. Und das bedeutet, ein kleiner Junge, der lernt zwar, sich zusammenzureißen, auf die Zähne zu beißen, auszuhalten, aber er lernt nicht unbedingt, sich wirklich zu verstehen und auch nicht, dass es okay ist, sich mal bedürftig zu zeigen, sich auch mal vor etwas Angst zu haben oder auch mal traurig zu sein. Ja, und der Papa ist dann ganz oft Vorbild, wenn er denn da ist, oder ein großer Bruder oder sowas, und da sieht man dann meist Ähnliches. Das heißt, es trägt sich auch oft über Generationen hinweg so weiter. Aus der Forschung weiß man zum Beispiel, Jungs bekommen besonders für Wut mehr Spielraum als für Traurigkeit oder Angst. Mehr noch, sie werden für Wut auch anerkannt. Also, der kann sich durchsetzen, der ist stark, der lässt sich nichts gefallen, ja. Während ein Junge, der weint oder Angst zeigt, viel schneller das Gefühl bekommt, das ist peinlich, das gehört sich nicht. Also vor allem in so Tradition, also wo so traditionelle Männlichkeitsbilder noch sehr wichtig sind, so ein bisschen konservative Einstellungen vorherrschen, da ist Wut oft die erlaubte negative Emotion bei Männern. Na, sie wird eher akzeptiert als bei Frauen, während verletzliche Gefühle eher abgewertet werden. Die dürfen bei Frauen dann zum Beispiel viel mehr da sein, die sind viel akzeptierter, wohingegen dann die Wut nicht so akzeptiert ist. Also Wut verschafft mir Respekt, verschafft mir Kontrolle. Mit Angst oder Traurigkeit hingegen, da riskiere ich einen Gesichtsverlust. Auch später in der Schule oder in Freundeskreisen, ja, man sucht nach Zugehörigkeit, Orientierung, nach einem, wer bin ich in dieser Welt? Und Jungs definieren sich am ehesten, naja, ab einem bestimmten Alter in Gruppen vor allem über Stärke, über ihr Können, über Status, über Rangordnung, über wer ist eigentlich hier wer. Ja, man beginnt manchmal spielerisch damit, das wird aber im Laufe der Zeit auch ernst. Also da verstärkt sich das ein Stück weit auch noch. Also ich erinnere mich auch noch gut an die Jungsgruppe, mit denen ich unterwegs war. Da war wenig Platz für irgendwas Weiches oder was Schwaches. Ja, da wurde man noch als schwul beschimpft teilweise, wenn man gesagt hat, das macht mir Angst oder sowas. Ja, also das Weichsein wird im Laufe des männlichen Heranwachsens oft abtrainiert und tief im Inneren verborgen, weil das verschwindet nicht. Ne? Angst, ich habe doch keine Angst, ich bin doch keine Pussy oder sowas. Ja, sowas hört man oft. Die Folge daraus ist, dass Männer zwar einen Zugang zu ihrer Wut haben, aber all die verletzlichen Gefühle dem Bewusstsein oft fernbleiben. Ne? Also manchmal ist ein wütender Mann eigentlich ein trauriger Mann oder ein verletzter Mann oder ein verunsicherter Mann oder ein einsamer Mann. Ja, nur er kommt an diese Schichten oft gar nicht richtig ran, denn zwischen der Wut und dem, was eigentlich darunter wäre, liegt oft ein anderes, viel stilleres Gefühl. Und das ist ein ganz zentrales Gefühl, dass Männer quasi davor, das ist wie so ein Türsteher, der den Raum zu all den anderen Gefühlen teilweise versperrt. Und das ist Scham. Ja, Scham entsteht immer dort, wo wir glauben, mit einem Teil von uns nicht richtig zu sein. Nicht stark genug, nicht cool genug, nicht souverän genug, nicht männlich genug. Jeder, der sich schon mal so richtig geschämt hat, der weiß, wie dieses Gefühl, also wie schwer das auszuhalten ist. Es ist eines der schmerzhaftesten Gefühle überhaupt, weil sie greift so im Kern des eigenen Selbst, greift die an. Ja? Die Scham ist so, boah, das fühlt sich an wie so ein Ertapptwerden, wie als würde etwas von uns entblößt werden, was keiner von uns wissen soll. Und wenn ein Junge früh lernt, dass bestimmte Unsicherheiten oder Bedürftigkeiten peinlich sind, dann lernt er nicht nur, sie zu unterdrücken, er lernt sich auch für sie zu schämen. Das heißt, da ist vielleicht ein Bedürfnis nach Nähe, aber man schämt sich dafür. Da ist vielleicht ein Bedürfnis, ja, sich auch mal irgendwo anzulehnen oder sich mal zärtlich zu zeigen oder sowas, aber man schämt sich dafür. Da ist vielleicht Angst, aber man schämt sich dafür. Ja, da ist vielleicht Trauer, aber man schämt sich dafür. Und Scham ist ein Gefühl, was auch dafür sorgt, dass man das erstens tief in sich verborgen hält und dass man sich isoliert. Also, ich zeig das niemandem. Ne? Und genau aus diesem Grund sind auch viele Männer sehr einsam. Ja, die funktionieren, die arbeiten, die gehen ins Gym, die sitzen mit Freunden zusammen, aber das, was sie wirklich im Inneren bewegt, das bleibt oft unausgesprochen, weil es sich zu riskant anfühlt, darüber zu sprechen, es zu zeigen. Na, ich kenne das selber aus Gesprächen mit Freunden, dass immer dann, wenn es mal irgendwie näher wird oder wenn man so ein Moment kommt, wo irgendwie, ja, wo man einfach spürt, ey, ich liebe den, so, das ist einfach mein Bruder oder sowas, ja, dass da ganz schnell irgendwie schnell ein Witz gemacht wird oder dass das unangenehm wird, na, dass das schwer auszuhalten wird. Ja, da kommt ein lustiger Spruch oder man relativiert das irgendwie wieder oder sowas oder ja, man lässt das gar nicht erst zu. Deswegen sind Männerfreundschaften auch ganz oft so sehr oberflächlich auf irgendwelche Sportarten begrenzt oder auf irgendwie Business-Kontakte oder sowas. Und es kommt wirklich wenig Tiefe, ja, in so eine männliche Freundschaft rein, weil da eben die Scham ist. Und das suchen Männer dann viel häufiger bei der Partnerschaft und die Partnerin wird dann oft so zum einzigen emotionalen Anker und die Beziehung muss dann oft viel mehr aushalten, als sie eigentlich gut tut. Ja, das heißt, Männer täten sich einfach viel besser daran, sich ein Stück weit emotional auch in Freundschaft mehr einzulassen, weil das die Partnerschaft entlasten würde. Ne? Aber so weit sind wir noch nicht, ja. Und so bleiben viele Männer mit dem Schmerz, den sie in sich tragen, häufig alleine. Oder, ja, also wenn sie keine Partnerin haben zum Beispiel. Ne, und dann greifen sie viel häufiger zu Alkohol als Frauen, begehen knapp 3-mal häufiger Suizid als Frauen. Und wer hätte es gedacht, sie gehen viel, viel seltener in Therapie als Frauen. Und da sieht man, ne, wie das wahrscheinlich alles miteinander zusammenhängt. Also viele Männer, die leisten, die halten durch, ja, die sind einfach ziemlich gut darin, zu funktionieren und sich selbst auszubeuten, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Aber Hilfe holen, sich eingestehen, dass man nicht mehr kann, das widerspricht eben diesem inneren Bild von Stärke, das viele schon früh verinnerlicht haben. Und da haben wir die Scham wieder. Ne? Zum einen die Scham, aber auch zum anderen diese emotionale Blindheit teilweise. Ne? Also bleiben viele Männer still, tragen es alleine. Und genau da zeigt sich dann oft der Preis dieser emotionalen Sprachlosigkeit. Und gerade jetzt sieht man auf Social Media wieder so einen deutlichen Rückwärtstrend. Also da heißt es plötzlich, Männer, die müssen jetzt alle mal wieder härter werden, ja, die sind alle viel zu weich geworden, ja, die Aufgabe eines echten Mannes, ist es, die Familie zu versorgen, ein Mann muss beschützen können, der muss alles im Griff haben. Na, also die wollen quasi wieder zurück. Und Schuld daran ist sowieso, das ist der Feminismus oder irgendwelche woken Bewegungen und so weiter. Also dass Frauen heute selbstbewusster werden und mehr einfordern, auch was so emotionale Reife angeht, das verunsichert viele Männer. Ja? Frauen wollen jetzt heute einfach, also die brauchen keinen Versorger mehr. Die können sich selbst versorgen. Ja, und die wollen einen Partner auf Augenhöhe, der sich emotional auch einbringt, ne, der Verantwortung übernimmt für seine Gefühlswelt und so weiter. Also die brauchen keinen klassischen Versorger, Beschützer mehr. Und das macht was mit vielen Männern. Ja, da fühlen sich Männer teilweise angegriffen, da fühlen sich viele Männer entwertet. Ja? Und da taucht nämlich plötzlich die Frage auf, also wenn die uns dafür nicht mehr brauchen, wofür braucht man uns dann überhaupt noch? Und es gibt tatsächlich auch viele Frauen, die sagen, ich brauche auch keinen Partner mehr, ich bin so viel glücklicher. Bevor ich mir irgendwie was antun lasse oder sowas, dann verzichte ich lieber drauf. Und wenn man also als Mann nie gelernt hat, den eigenen Wert unabhängig von Leistung, Kontrolle oder Stärke zu spüren, ja, dann wird das schwierig. Dann fühlt sich das schnell an wie so ein, ja, wie so ein Bedeutungsverlust. Jetzt soll man auch noch anfangen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Gefühle, verletzlich und so weiter. Ja, Verantwortung für die eigenen Emotionen, hör mir auf. Das fühlt sich für viele an wie so ein unbezwingbarer Berg. Und da wird es einfacher, die Schuld nach außen zu verlagern. Dann sind die Frauen zu anspruchsvoll, dann ist der Feminismus das Problem, dann ist die Wokeness schuld. Man könnte auch sagen, das Weiche, das viele Männer im Inneren ja so verbannt haben, das wird nach außen projiziert und dort bekämpft. Das ist eine klassische, in der Psychodynamik, eine klassische Projektion, was man in sich selbst nicht aushalten kann. Ja, das wird nach außen verschoben und da bekämpft. Was ist also los mit uns Männern? Sind wir alle verloren? Was sollen wir tun? Ja, keine Ahnung. Also es ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, es braucht erstmal natürlich ein Verständnis. Es braucht ein Verständnis dafür, dass wir auch einen hohen Preis dafür zahlen. Also dass wir Männer auch einen hohen Preis dafür zahlen, dass wir so einen schlechten Zugang dazu haben. Das kostet uns Beziehungen, es kostet uns Nähe, es kostet uns Lebensqualität und ja, es lässt uns krank werden und manchmal kostet uns das sogar das Leben. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, also das, was man dann ja auch so oft sieht, dass Männer dann plötzlich anfangen und nur noch weich werden. Ja, es geht jetzt auch nicht darum, zu propagieren, zu sagen, hey, wir müssen jetzt alle irgendwie von morgens bis abends im Stuhlkreis sitzen und über unsere Gefühle sprechen. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht vielleicht einfach darum, insgesamt vollständiger zu werden, emotional reif zu werden, Zugang zu bekommen zu dem, was in einem los ist. Ne? Und wenn ich dann so auf Social Media sehe, ja, der muss mehr in seine weibliche Energie kommen oder mehr in seine männliche Energie. Nein, das sind auch wieder Begriffe, die zementieren diese alten Rollenbilder. Darum geht es nicht. Es geht darum, alles ist in allem. Und es geht dazu, also es geht vielleicht viel, viel mehr darum, einen Zugang dazu bekommen und einen guten Umgang, also einfach einen reifen, erwachsenen Umgang damit zu finden. Na, und dass es eben nicht reif ist, seine schwachen Anteile wegzudrücken, nach außen zu projizieren und da zu bekämpfen und alles platt zu machen, was irgendwie schwach ist. Sondern mal, ne, weil das ist natürlich, das verfolgt einen natürlich. Ja, sondern mal nach innen zu schauen und einen Zugang dazu zu finden. Na, also wenn ich von heute auf diesen jungen Typen von damals zurückblicke, der nachts durch irgendwelche, ja, durch die Straßen gezogen ist und Stress gemacht hat, dann sehe ich keinen harten Kerl. Ja, ich sehe da einen überforderten Jungen, der mit sich und mit dem, was er tragen musste, völlig überfordert war. Und ich glaube, davon gibt es unter uns Männern ganz viele. Na, viel mehr, als wir denken. Ja, ich hoffe, diese Folge hat so ein bisschen dazu beigetragen, besser zu verstehen, was da vielleicht manchmal los ist. Oder zumindest einen kleinen Denkanstoß zu geben. Und vielleicht bleibt ein bisschen was davon hängen. Und vielleicht, wenn ein paar Frauen hier auch zuhören, vielleicht hilft das auch ein bisschen, Verständnis dafür zu bekommen, warum ist mein Partner so? Oder warum verhält er sich manchmal so? Warum spürt er manches nicht? Also, weil natürlich ein ganz wichtiger Punkt, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich vergessen, dass wenn ich natürlich meine eigene Gefühlswelt nicht kenne, nicht verstehe, wie ich mich fühle, dann kann ich das bei meinem Gegenüber natürlich auch sehr schlecht einschätzen. Ja, also das nennt man auch mentalisieren. Also zu mentalisieren bedeutet, ich kann meine eigenen inneren Zustände erkennen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß das aber auch bei anderen. Also ich kann andere innere Zustände auch erkennen. Also das ist sehr verwandt mit Empathie beispielsweise. Und gerade wenn man Kinder hat, ist es besonders wichtig, da einen guten Zugang zu sich selbst zu haben, weil wenn der Zugang zu den eigenen Gefühlen so versperrt ist, dann ist oft, also dann ist das oft auch mit ein Grund, warum ich das bei meinem Gegenüber nicht verstehe. Na, also da fängt schon Empathie an. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema für Partnerschaft oder für Paartherapie zum Beispiel, und um die Beziehung einfach zu stabilisieren. Ja, und so ein bisschen ja, so den Zugang zu den eigenen, zu der eigenen inneren Welt zu bekommen, ist oft auch ein Zugang zu der Welt anderer Menschen und um die besser zu verstehen. Ja, vielleicht so ein paar Tipps, wie kann man vielleicht damit anfangen? Ich denke, es ist, verstehen tut man meistens hinterher. Das heißt, manchmal hilft es mal, sich Situationen zu suchen, wo man sich wütend gefühlt hat oder wo man irgendwie gemerkt hat, boah, da fahre ich aus der Haut, da mal zu überlegen, was könnte denn das gewesen sein in dieser Situation, was mich so wütend gemacht hat? War es wirklich Wut? War ich vielleicht verletzt? Habe ich mich vielleicht schuldig gefühlt? Weil gerade bei Männern auch so Schuld oft ein Thema ist. Also für Männer ist es oft ganz schwer, Schuld auszuhalten. Das wird dann ganz oft so umgedreht und dann reagieren viele Männer dann so mit, nee, aber du bist doch auch schuld und ich bin nicht alleine damit und so. Das heißt, das zu verstehen, beginnt damit mal hinzugucken, welche Momente sind denn Momente, wo ich hochfahre und da mal so mit der Zeitlupe mal drauf zu schauen und mal zu gucken, was war denn außer der Wut noch da? Was habe ich denn gedacht in dem Moment? Und wie habe ich mich verhalten? Und was hätte ich mir eigentlich gewünscht? Weil das Verrückte ist oft kommen wir, wenn wir uns fragen, was wir uns wünschen würden, auf das eigentliche Bedürfnis und eigentliche Gefühl, was unten drunter ist. Also sich zu fragen, was würde ich oder was hätte ich mir denn gewünscht in dem Moment? Ja, da kommen wir meistens schon ein bisschen näher dran. Aber das ist etwas, was nicht von heute auf morgen irgendwie passiert, sondern es braucht Arbeit und manchmal sogar Unterstützung. Ne? Und deswegen glaube ich, dass es vielen Männern gut tun würde, sich da hier oder da so ein bisschen Unterstützung zu holen. Da gibt's, also man könnte auch mit einem Buch einfach erstmal anfangen, was lesen oder hier diesen Podcast einfach erstmal hören zum Beispiel oder einen anderen Podcast dazu hören. Und falls du Interesse hast jetzt nach dieser Folge und Interesse daran hast, dass ich dich vielleicht bei so einem Thema unterstützen könnte oder du glaubst, dass ich da der Richtige bin, dann kannst du dich sehr, sehr gerne auch bei mir persönlich melden. Einfach über Instagram mir eine Direktnachricht zu schreiben und dann gucken wir mal, wie wir da vielleicht zusammenkommen. Ansonsten, ja, danke ich, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Dranbleiben. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich wie immer, wenn ich Kritik bekomme, ich freue mich auch, wenn ich was Positives höre zu dieser Folge. Also wenn das, was wir heute hier besprochen haben, in dir was ausgelöst hat, dann schick mir auch gerne einfach eine Nachricht über Instagram. Und genau, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit anderen Leuten, wenn du glaubst, dass es jemand anderem helfen könnte. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr über eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts, je nachdem, wo du das hörst. Gut. Jetzt ist genug, jetzt machen wir den Sack hier zu. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute, pass gut auf dich auf und bleib gesund und bis bald.